Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, wie Kefir eigentlich entsteht und was ihn von Joghurt oder Kombucha unterscheidet. Wenn du erfahren möchtest, was dir Kefir bringt und was medizinische Studien über seine Wirkung bei Darmbeschwerden sagen. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist auch für dich, wenn dich interessiert, wie du Kefir selbst herstellen kannst und worauf du beim gekauften Kefir achten solltest.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Schön, dass du wieder hier bist und falls du neu bist in meinen Bauchdetektivgeschichten, dann herzlich willkommen. Es freut mich, dass du heute eingeschalten hast. Und ja, falls du meine Bauchdetektivgeschichte Nummer 61 über Kombucha bereits gehört hast, dann weißt du, dass fermentierte Getränke aktuell total im Trend sind und ein echtes Revival feiern. Und in dieser Bauchdetektivgeschichte heute, in der Nummer 66, geht es um den cremigen Bruder von Kombucha, den Kefir. Ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, fermentierte Lebensmittel, fermentierte Getränke sind in letzter Zeit ja sehr ins Gespräch gekommen, sind sehr im Trend, weil man einfach immer mehr weiß über die Wichtigkeit von fermentierten Lebensmitteln auf unser Mikrobiom, auf die Auswirkung aufs Mikrobiom, auf unseren Darm, so wie ich gern sage. Und Kefir im Speziellen hat eine irrsinnig lange Geschichte schon, auf die der zurückblicken kann. Kefir stammt ursprünglich aus dem Kaukasus, also insbesondere aus Regionen wie Georgien, Armenien und dem Nordiran. Und die Menschen dort, die verwenden ihn wirklich schon seit Jahrhunderten als Teil ihrer traditionellen Ernährung. Also da wird er nicht ab und zu konsumiert, sondern im Osteuropa und in diesen Gebieten, die ich gerade genannt habe, dann auch, ist das wirklich ein fixer Bestandteil der Ernährung. Da wird täglich Kefir getrunken, nicht nur ab und zu mal. Und es gibt eine überlieferte Legende, die Kefirkörner sogar als Geschenk des Propheten Mohammed bezeichnen. Und in dieser Geschichte wird behauptet, dass der Prophet Mohammed den Menschen die Kefirkörner geschenkt hat, um ihre Gesundheit zu schützen. Allerdings hat er ihnen gesagt, sie sollen das Geheimnis der Herstellung nicht preisgeben. Und daher blieb der Kefir über Jahrhunderte ein sehr gut gehütetes Wissen und wurde in speziellen Ziegenhautbeuteln fermentiert. Also man hat da in diese Ziegenhautbeuteln die Milch und die Kefirkörner eingefüllt und da dann den Kefir als Getränk hergestellt. Ja, was sind jetzt diese Kefirkörner? Wenn du schon mal Kefir gesehen hast, dann, also mich erinnert es an Kaffiol, also Blumenkohl. Es schaut wirklich aus wie so Miniatur-Kaffiolröschen, die ungefähr 1 bis 4 Zentimeter groß sind. Und es ist eine ganz besondere Struktur. Es ist so eine Symbiose aus Bakterien, Hefen und auch gewissen Kohlenhydratverbindungen, sogenannten Exopolysacchariden. Und falls du eben meine Bauchdetektivgeschichte 61 zum Kombucha gehört hast, dann kannst du dich vielleicht noch an KBC erinnern. Kombucha Bacterial Cellulose. Das ist eine hochreine nanofibrilläre Zellulose, also das heißt Glucose-Einheiten, die Beta-1,4 verknüpft sind in langen Ketten. Und die dienen dem SCOBY, also dieser Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, als Haus sozusagen. Und die werden von Comegatebacter produziert vor allem. Und so ist das eben im Kefir. Und beim Kefekorn ist das so ähnlich. Im Fall vom Kefir sind es Milchsäurebakterien. Im Kefekorn vor allem Lactobacillus kefiranofaciens. Und die produzieren Kefiran. Das ist ein sogenanntes Exopolysaccharid, also ein Mehrfachzucker, ein Polysaccharid, das aus Glucose und Galactose im Verhältnis 1:1 aufgebaut ist. Und zwar werden da auch so Nanofibrillen gebaut. Also dieser Lactobacillus kefiranofaciens, der macht lange Ketten aus Glucose und Galactose. Warum? Weil er das aus der Milch bekommt. Die Laktose ist ja ein Doppelzucker, ein Disaccharid aus Glucose und Galactose. Und an die kommt er natürlich gut heran und macht dann diese Struktur, dieses Kefiran, dieses Exopolysaccharid, in dem dann die anderen Milchsäurebakterien, die Hefen und auch ein bisschen Essigsäurebakterien leben. Und ein Teil der positiven Wirkungen von Kefir, der wird auch dem Kefiran zugeschrieben. Wir schauen uns dann nachher noch die positiven Wirkungen an, die dem Kefir nachgesagt werden. Was man sagen muss, ist, dass die Hinweise daraus allerdings fast ausschließlich aus Tier- und Zellkulturstudien stammen, also Analysen im Reagenzglas quasi oder an Maus- oder Rattenmodellen. Also es gibt leider noch relativ wenige Humanstudien, gerade was zum Beispiel das Kefiran betrifft, weil wir wissen da noch gar nicht wirklich, ob das nicht im Verdauungstrakt abgebaut wird, ob das wirklich ankommt im Körper, ob das jetzt lokal wirkt auf die Darmschleimhaut oder nicht. Also ja, das sind noch einige Fragen offen beim Kefir. Was sind jetzt die typischen Mikroorganismen im Kefir? Ich habe schon gesagt, Milchsäurebakterien hauptsächlich, Nona, weil der Kefir wird meistens aus Milch traditionell hergestellt, als irgendwelcher Tiermilch, Ziege, Schaf, Kuh. Und darum sind es Milchsäurebakterien hauptsächlich, also zum Beispiel Lactobacillus kefiri, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus und so weiter, ganz viele andere auch noch. Und dann Hefen, Saccharomyces cerevisiae oder auch andere Hefen, die da vorkommen und auch ein bisschen Essigsäurebakterien, also Acetobacter, verschiedene Spezies von Acetobacter. Und je nach Herkunft und Pflege der Kefirkörner kann die Zusammensetzung natürlich variieren an den einzelnen Bakterien, die da drinnen sind und Hefen. Aber insgesamt kann man sagen, wenn man jetzt Kefir mit anderen fermentierten Milchprodukten vergleicht, zum Beispiel mit Joghurt oder mit Butter oder Sauermilch oder Acetophilus-Milch von mir aus, dann ist die Bakterienzusammensetzung oder überhaupt die Mikroorganismenzusammensetzung viel, viel diverser, viel, viel unterschiedlicher im Kefir. Also wie gesagt, Milchsäurebakterien und Hefen der unterschiedlichsten Arten, die da drinnen sind und ein bisschen Essigsäurebakterien. Und beim Joghurt hätte ich zum Beispiel nur 2 bis 3 Bakterienarten und überhaupt keine Hefen. Und wenn ich jetzt sage, okay, Kombucha, was habe ich da für einen Unterschied? Der Kombucha enthält hauptsächlich Essigsäurebakterien und Hefen. Viel, viel weniger Milchsäurebakterien. Und das ist dann natürlich auch ein wesentlicher Unterschied, den dann die Wirkung ausmacht oder die Stoffe, die von den Mikroorganismen im Kefir produziert werden. Ja, typische Inhaltsstoffe im Kefir sind Milchsäuren, aber auch Essigsäure, CO2, auch Wasserstoffperoxid, geringere Mengen Ethanol, also Alkohol. Es kommt darauf an, wie lang der Kefir fermentiert. Also grundsätzlich sind es nur so 24 bis maximal 48 Stunden. Das ist weit kürzer als zum Beispiel Kombucha fermentiert, weil da kann es ja bis zu einer Woche dauern, bis dass man den Kombucha dann abseit und trinkt. Also Alkohol ist geringer, aber kann auch zwischen 0,1 und 2% liegen, je nachdem, wie lange man fermentieren lässt. Dann sind im Kefir auch verschiedenste bioaktive Eiweißstoffe, also bioaktive Peptide drinnen. Bakteriozine zum Beispiel, das sind Stoffe, die Bakterienwachstum hemmen. Das heißt, so kann der Kefir dann auch antibakterielle Wirkungen haben, wenn man ihn trinkt. Dann sind diverse Vitamine drinnen, B-Vitamine wie B1, das ist Thiamin, Riboflavin, B2, B12, auch Folsäure und Vitamin K. Und natürlich, wenn der Kefir nicht nochmal aufgekocht wird, pasteurisiert wird nach der Herstellung, dann sind auch lebende Milchsäurebakterien und Hefen und auch ein bisschen Essigsäurebakterien drinnen. Ja, also alle diese Inhaltsstoffe, die sind natürlich für die gesundheitsfördernden Wirkungen oder überhaupt biologischen Wirkungen von Kefir verantwortlich. Aber es ist jetzt so, wie ich schon vorher mal erwähnt habe, die Daten, die es aktuell gibt, die sind vor allem aus Labor- und Tierstudien in vitro, also im Reagenzglas oder eben an Ratten, Mäusen. Und das kann man eben nicht immer alles eins zu eins auf den Menschen umlegen. Ich habe, als ich mich auf diese Bauchdetektivgeschichte vorbereitet habe, in PubMed den Suchbegriff Kefir eingegeben. PubMed ist eine riesengroße wissenschaftliche Datenbank, die wirklich weltweit verwendet wird. Und da habe ich etwas über 1300 Ergebnisse gefunden. Das sind schon mal mehr als doppelt so viel im Vergleich zu Kefir. Wenn man Kefir eingibt, kommt man auf 565, 570 Ergebnisse, die da angezeigt werden. Und eben, es gibt eine Vielzahl biologischer Wirkungen. Entzündungshemmung, antioxidative Wirkung, antimikrobielle Wirkung, krebshemmende Wirkung, blutzuckersenkend, cholesterinsenkend und last but not least eine Wirkung auf die Immunfunktion, auf die Darmbarriere und auf die Vielfalt des Darmzoos, des Mikrobioms. Also man spricht von einer mikrobiom-modulierenden Eigenschaft. Und dadurch, dass eben das Mikrobiom ja die erste Schicht der Darmbarriere darstellt, ist es natürlich sehr positiv, weil das natürlich dann auch die Darmbarriere gleichzeitig stabilisiert. Je vielfältiger, je viel mehr an Tieren Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen im Darm zu sind, umso besser ist es. Ja, wie gesagt, am Menschen gibt es bisher nur relativ wenig wirklich gute Studien zu den ganzen gesundheitsförderlichen Effekten und Eigenschaften. Die bisherigen Ergebnisse, die sind sehr vielversprechend, aber wir brauchen natürlich noch deutlich mehr Forschung, damit wir wirklich sagen können, wie stark Kefir bei bestimmten Beschwerden oder Erkrankungen helfen kann und auch welche Menge zum Beispiel ideal ist und was langfristig im Körper passiert, all das ist noch nicht eindeutig geklärt. Kefir gilt aber auf jeden Fall als sicher und es gibt auch wirklich ein paar interessante Studien, die so in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren veröffentlicht wurden. Zum Beispiel habe ich eine Studie aus dem Jahre 2019 gefunden an 45 Patienten und Patientinnen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die haben 400 Milliliter Kefir pro Tag bekommen für 4 Wochen. Und es hat sich gezeigt, dass es positive Auswirkungen auf die Mikrobiomzusammensetzung, also quasi auf den Darm, gegeben hat und auch auf die Beschwerden, also die haben signifikant abgenommen. Ich habe auch eine etwas ältere Arbeit von 2015 gefunden und die wurde an Typ-2-Diabetikern durchgeführt und da hat man eine positive Wirkung auf die Glukosekontrolle, also quasi auf die nüchtern Glukose gefunden und auch auf das Fettsäureprofil in diesen Patienten und Patientinnen. Es wurde auch 2024 eine Arbeit veröffentlicht, die hat gezeigt, dass, also da hat man sich angeschaut, ob man kritisch Kranken auf der Intensivstation Kefir verabreichen kann, wie da die Verträglichkeit ist, was sich da mit dem Mikrobiom tut, also mit dem Darmzoo. Und also da war der Fokus wirklich auf die Sicherheit, nicht so sehr auf irgendwie eine Heilwirkung. Aber das hat sich auch positiv gezeigt, also dass das funktioniert, sogar bei kritisch Kranken Patienten, Patientinnen, also auf der Intensivstation. Also es gibt da schon einige gute Hinweise, aber wie gesagt, man kann noch nicht genau sagen, welche Menge ideal ist, welche Dauer bei welchen Patienten und Patientinnen und vor allem, was genau die dahinterliegenden Effekte sind und ob eben diese ganzen Daten aus den Tier- und Zellkulturstudien sich auch beim Menschen dann genauso zeigen. Ja, das, was wir hier beim Kefir sehen oder auch beim Kombucha gesehen haben, also dass es einfach noch zu wenige Daten gibt, finde ich aber, sollte uns nicht davon abhalten oder dich jetzt, wenn du sagst, du möchtest das ausprobieren, das zu machen. Also man kann ja mal mit kleinen Mengen starten. Wichtig ist bei solchen natürlichen Substanzen, dass man sie wirklich auch dann regelmäßig nimmt. Also ich sage jetzt mal, wenn du einmal alle 2 Wochen ein kleines Glas Kefir trinkst, dann wird das nicht viel Auswirkung haben. Also muss man wirklich täglich sozusagen zu sich nehmen. Ja, also so ähnlich wie eben in Osteuropa, das ist in Bulgarien zum Beispiel, in Russland, in Georgien, in all diesen Ländern wird ja dieser Kefir täglich getrunken. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Ich empfehle nicht nur Kefir, sondern ich empfehle generell fermentierte Milch- und Milchprodukte auch bei meinen Patienten und Patientinnen, gerade wenn wir dann beim Darmaufbau sind, weil das wirklich eine sehr, sehr einfache Möglichkeit ist. Und du kannst dir ja zum Beispiel diesen Kefir auch zu Hause selbst herstellen. Das ist gar nicht so schwer. Du brauchst eigentlich nur 1,5 Liter pasteurisierte Vollmilch. Pasteurisiert bedeutet, dass sie eben nur auf maximal 75 Grad in etwa erhitzt ist. Also das heißt, Keime abgetötet sind, aber nicht ultra hoch erhitzt. Du kannst auch Pflanzendrinks verwenden, zum Beispiel Sojadrink. Es ist ja so, dass die Milchsäurebakterien, die Hefen, das fermentieren, was im Getränk drinnen ist. Also das heißt, wenn Soja ist, auch die Komponenten aus dem Soja und daraus wieder gute, besondere Stoffe herstellen. Also das hat sich gezeigt, dass zum Beispiel der Polyphenolgehalt oder der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, wenn der Kefir aus Sojadrink zum Beispiel hergestellt wurde, wieder ganz ein anderer ist, als wenn das eine Tiermilch ist. Das heißt, wenn du sagst, du lebst vegan oder du möchtest keine Tiermilchprodukte einfach verwenden, dann kannst du durchaus eben einen Pflanzendrink verwenden, idealerweise auch einen, der nennenswert Eiweiß hat. Also ich würde da schon eher auf Sojadrink oder Hafersoja, Mandelsoja gehen, weil der dann ungefähr vom Eiweißgehalt in der Höhe von Kuhmilch liegt, also so um die 3,4, 3,5 Gramm pro 100 Milliliter. Und der Pflanzendrink sollte auch gezuckert sein, also irgendeine Art von Zucker enthalten, denn die Kuhmilch, die ist ja auch so um 4,6 Gramm Laktose pro 100 Milliliter und so ist es auch gar kein Drama oder sogar notwendig, dass dein Pflanzendrink vielleicht auch so 2,5-3 Gramm Zucker enthält. Also du kannst auf der Tabelle, auf der Nährwerttabelle schauen, da steht ja Kohlenhydrate, davon Zucker, dass du da ungefähr in dem Bereich bist, weil das ist ein wichtiges Substrat dann für die Hefen und Milchsäurebakterien, damit die was zum Tun haben. Ja. Dann brauchst du auf diesen 0,5 Liter ungefähr 20 Gramm Kefirkörner und ein sauberes Glas. Keine Metallgefäße, weil ja bei der Fermentation Milchsäure, Essigsäure und andere organische Säuren entstehen und die können mit Metallen zum Beispiel, wenn du ein Metallgefäß verwendest, dann können sie reagieren damit und es können dann entweder Metallionen in den Kefir übergehen, was bedenklich sein kann. Und es ist auch so, dass bestimmte Metalle, Kupfer oder Eisen, für die Mikroorganismen toxisch wirken können. Das heißt, sie stören dann das ganze Gleichgewicht im Kefir und beeinflussen die Fermentation negativ. Das heißt, es fermentiert nicht gescheit, der Kefir wird einfach unbrauchbar. Ja? Gut, du gibst jetzt die Milch oder deinen Pflanzendrink ins Glas, die Kefirkörner dazu, dann tust du es mit einem Tuch abdecken, nicht luftdicht verschließen, sondern mit einem Tuch abdecken und lässt das 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Dann abseihen. Und fertig ist der Kefir. Die Kefirkörner kannst du dann wieder woanders reingeben, also gleich in einen neuen Ansatz oder eben du kannst es auch in ein Glas aufheben und du hast dann dein Kefirgetränk mit einem leicht säuerlichen Geschmack und je nachdem, wie lang es fermentiert hat, dann mehr oder weniger prickelnd und vielleicht sogar einem gewissen Alkoholgehalt, also zwischen 0,1 bis 2%. Also wenn man es zum Beispiel 48 Stunden stehen lässt, dann kann schon das so sich um die 2% bewegen. Es ist übrigens auch möglich, einen Wasserkefir zu machen. Ein Wasserkefir, der wird mit einer, also da werden die Kefirkörner in eine zuckerhaltige Lösung eingesetzt, also entweder Wasser mit braunem Zucker, mit Honig oder auch einem Fruchtsaft. Und den lässt du dann ebenfalls, also du tust das ebenfalls alles in ein Glas zusammen, wieder abdecken, wieder so 24 Stunden stehen lassen und dann hast du eben einen Wasserkefir, der hat eben jetzt auch Hefen drinnen und Milchsäurebakterien in diesem Kefiran, ja, genauso wie der Milchkefir, nur die Produkte, die produziert werden von den Bakterien und von den Hefen, sind ein bisschen anders, weil ja zum Beispiel, wenn es keine Milch ist, keine Kuhmilch oder keine Tiermilch, dann sind natürlich keine Aminosäuren drinnen, auch verschiedene Fette sind nicht drinnen. Also das hat natürlich alles dann auf einen Einfluss, was produziert wird. Aber es wäre vegan, es ist laktosefrei und Studienlage ist sehr, sehr dünn zum Wasserkefir. Noch weniger Daten, als es zum Milchkefir gibt. Aber es gibt Hinweise zum Beispiel auf eine gute antioxidative Wirkung. Und, das ist auch noch wichtig, du kannst ihn ruhig ein bisschen länger stehen lassen, also 24 bis 48 Stunden. Und der Alkoholgehalt ist eher geringer als im Milchkefir, also eher so zwischen 0,2 bis 0,5% Alkohol maximal. Wenn du jetzt sagst, na, das mag ich nicht, ich mag da nicht herumpanschen, das ist mir zu aufwendig, ich will mir meinen Kefir einfach kaufen im Geschäft, dann ein paar Tipps, auf was du da achten solltest. Nummer eins ist, schau, dass das Produkt nach der Herstellung nicht mehr, also nach der Fermentation nicht mehr erhitzt wurde. Also auf keinen Fall ultra hoch erhitzt, auf keinen Fall pasteurisiert. Es soll möglichst Hinweise auf lebende Kulturen auf dem Etikett geben, weil es sonst schade ist und zum Beispiel die ganzen Mikroorganismen eventuell abgetötet sind. Und schau auch, dass die Zutatenliste möglichst kurz ist, also keine extra Zusatzstoffe, Aromen, Emulgatoren, Stabilisatoren. Schau, dass da wirklich möglichst wenig draufsteht. Je kürzer, umso besser. Und es gibt auch einen Hinweis, dass Bio-Kefir tendenziell mehr aktive Kulturen beinhalten. Wenn du wirklich therapeutisch arbeiten möchtest, ist natürlich selbstgemachter Kefir fast immer vorzuziehen, weil du dann genau weißt, was drinnen ist. Du hast die Kontrolle über die Milch, die du verwendest oder den Pflanzendrink, über die Fermentationsdauer und auch auf das, was nachher passiert, eben dass es nicht mehr aufgekocht wurde oder nicht auch, dass die Milch zum Beispiel, die verwendet wurde, dass die nicht ultra hoch erhitzt ist, weil das einfach eine ultra hohe Erhitzung, die macht immer was natürlich mit den Proteinen und mit den anderen Inhaltsstoffen in der Milch. Und es kann dann gut sein, dass die Mikroorganismen, also die Milchsäurebakterien, die Hefen und die Essigsäurebakterien, die ganzen Inhaltsstoffe nicht mehr so gut oder so gerne fermentieren. Also zusammengefasst, wenn du mich jetzt fragst, was ich denke, wer profitiert jetzt von Kefir, wer eher nicht, wer sollte den einnehmen, wo sollte man vorsichtig sein? Also ich finde überall dort, wo Themen sind mit dem Mikrobiom, also mit dem Darm, sodass der verarmt ist, dass da eine Dysbiose gibt, also dass es außer Balance geraten ist oder schon wirklich Probleme mit der Darmbarriere da sind, also Leaky Gut, dann ist das sicher sinnvoll. Natürlich nicht in der ersten Phase. Also wenn ich ein sehr, sehr ausgeprägtes Leaky Gut-Syndrom habe, dann ist es mal wichtig, dass ich die Barriere grundsätzlich einmal stärke. Da gibt es einige Möglichkeiten, einige Dinge, die man tun kann, bevor man dann natürlich auf dieser Ebene von fermentierten Milch- und Milchprodukten arbeitet, weil natürlich zuerst einmal grundsätzlich, also man muss schauen, es muss sich da jemand auskennen, sich das anschauen, wie schwerwiegend ist das Ganze, weil sonst kann natürlich das sehr triggern, wenn man jetzt gleich anfängt mit Kefir als ersten Schritt, das würde ich nicht empfehlen, aber bei Reizdarmsyndrom, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in der Remissionsphase, also nicht im akuten Schub, sondern in der ruhigen Phase oder bei sämtlichen funktionellen Magen-Darm-Beschwerden, sehe ich das sehr, sehr nützlich, dass man das einsetzt. wie gesagt, in kleinen Mengen starten. Also wenn du das noch nie konsumiert hast, dann würde ich wirklich mal ganz kleine Mengen nehmen, je nachdem, ob du gesund bist oder eine oder mehrere Grunderkrankungen hast in der Richtung. Dann, man kann ja ruhig mal wirklich mit einem Schnapsstamperl anfangen am Tag und das dann langsam steigern. Wichtig ist, dass man es regelmäßig einnimmt, und wo ich vorsichtig wäre, gerade was den Kefir betrifft, wenn er aus Milch gemacht ist, also dieser klassische Milchkefir, dann eventuell, wenn es Histaminose-Themen gibt. Denn natürlich, Milch hat viel Eiweiß. Eiweißstoffe werden durch die Mikroorganismen fermentiert und dadurch kann sich natürlich Histamin bilden im Produkt. Das ist eben der Unterschied zu einem Wasserkefir oder einem Kombucha, würde ich jetzt mal sagen, weil ja da weit weniger, also das ist ja, sind ja Zuckerlösungen, der Wasserkefir und auch der Kombucha, und da wird dann hauptsächlich der Zucker fermentiert und nicht das Eiweiß so sehr. Ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Ansonsten, selbstgemacht ist natürlich oftmals besser als gekauft, wenn man es wirklich jetzt therapeutisch einsetzen möchte. Und bei eben, wie ich schon gesagt habe, akuten Dingen, auch einer akuten SIBO zum Beispiel oder IMO, da würde ich auch vorsichtig sein, weil da oft eben Histaminose-Themen dann parallel dazu da sind, auch bei akuten Entzündungen. Das kann triggern, ja, aber ansonsten, wenn du schon im Darmaufbau bist, also wenn quasi die Grunderkrankung therapiert ist und du bist jetzt schon wirklich es geht schon wieder in die richtige Richtung, dir geht schon wieder gut, du hast keine Beschwerden mehr, dann ist das natürlich super zum Darmaufbau und zum Beispiel auch ganz einfach, wenn du zum Beispiel eine Koloskopie gehabt hast, also eine Darmspiegelung und da abführen musstest, dann ist das super auch zum Aufbau, oder auch wenn du Antibiotika einnehmen musstest, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick geben in dieser Bauchdetektivgeschichte über den cremigen, vollmundigen Bruder vom Kombucha. Wenn du noch die Folge vom Kombucha nicht gehört hast, dann schau in die Shownotes, da verlinke ich sie dir gerne, und ansonsten freut es mich, wenn du meine Bauchdetektivgeschichte an andere Freunde, Bekannte und Verwandte weiterschickst, weiterempfiehlst. Und ich freue mich natürlich auch auf eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Denn du weißt, das kostet dir nur ein paar Minuten deiner Zeit. Und für mich ist es eine Riesenhilfe, weil dann einfach meine Bauchdetektivgeschichten viel besser, viel mehr Leuten, die Informationen rund um Darmgesundheit und Darm- und Bauchbeschwerden suchen, angezeigt wird. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer, von dir zu hören. Dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.